Das Bekenntnis. Wir können durch unsere besten Werke weder Vergebung der Sünde noch das ewige Leben bei Gott verdienen, wegen des großen Missverhältnisses, das zwischen ihnen und der zukünftigen Herrlichkeit besteht, und der unendlichen Entfernung, die zwischen uns und Gott ist, dem wir durch sie weder einen Nutzen bringen noch für die Schuld unserer früheren Sünden Genugtuung leisten können. Vielmehr haben wir, wenn wir alles getan haben, was wir können, nur unsere Pflicht getan und sind unnütze Knechte. Und weil sie, soweit sie gut sind, aus seinem Geist hervorgehen und, soweit sie von uns gewirkt werden, befleckt und mit so viel Schwachheit und Unvollkommenheit vermischt sind, können sie die Strenge des göttlichen Gerichts nicht ertragen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 16, Abschnitt 5. Einleitung. Ein Kind sitzt am Tisch und malt. Die Zunge zwischen den Lippen, den Stift fest in der Faust, bringt es mit der ganzen Hingabe seiner 5 Jahre eine Zeichnung zu Papier. Die Farben hat der Vater gekauft, das Papier hat er bereitgelegt, die Finger, die den Stift halten, hat er dem Kind geschenkt, und den Antrieb, ihm eine Freude zu machen, hat er durch seine Liebe in das Herz des Kindes gelegt. Das Kind weiß von alledem nichts. Es malt, es ist glücklich, und wenn es fertig ist, läuft es zum Vater, hält ihm das Bild entgegen und sagt, schau, das habe ich für dich gemacht. Der Vater nimmt das Bild, freut sich, lobt das Kind, hängt das Bild an die Wand. Das Kind strahlt. Und nun stelle man sich vor, dieses selbe Kind, nachdem es sein Bild überreicht hat, tritt einen Schritt zurück, sieht den Vater ernst an und sagt, du schuldest mir jetzt etwas. Ich habe dir ein Bild gemacht. Was gibst du mir dafür? Der Gedanke ist grotesk, und doch fasst er den Kern jeder Theologie des Verdienstes zusammen. Das menschliche Herz ist ein Kaufmann. Es kann nicht anders. Es will geben, um zu empfangen. Es will leisten, um Anspruch zu haben. Es will gehorchen, um zu verdienen. Von den frömmsten Pharisäern Jerusalems bis zu den gewissenhaftesten Christen unserer Tage zieht sich diese Neigung wie ein roter Faden durch die Geschichte des Glaubens, und vielleicht ist sie nirgends so zäh und so verborgen wie in dem, der sich seiner eigenen Rechtschaffenheit nicht bewusst ist. Der Zöllner im Tempel weiß, dass er nichts vorzuweisen hat. Der Pharisäer weiß es nicht, und er ist umso gefährdeter. Der 5. Abschnitt des 16. Kapitels zieht die Summe aus allem, was die 4 vorangehenden Abschnitte über die guten Werke gelehrt haben. Der 1. Abschnitt stellte klar, dass ein Werk nur dann gut ist, wenn Gott es geboten hat. Der 2. entfaltete den 7-fachen Zweck solcher Werke. Der 3. lehrte, dass die Kraft zu ihnen gänzlich aus dem Geist Christi stammt. Der 4. zeigte, dass selbst die besten Christen das Maß des Gesetzes nicht erreichen, geschweige denn überbieten. Und nun, im 5. stellen die Väter von Westminster die Frage, der all diese Wahrheiten zustreben wie Flüsse dem Meer, können unsere Werke vor Gott etwas verdienen? Die Antwort ist ein sorgfältig gefügter Satz, in dem 4 Argumente ineinander greifen. Das 1. ist das Missverhältnis, was wir tun, steht in keinem Verhältnis zu dem, was uns verheißen ist. Das 2. ist die ontologische Kluft, der Schöpfer kann durch das Geschöpf nicht bereichert werden. Das 3. ist die Schuld, selbst vollkommener gegenwärtiger Gehorsam könnte vergangene Sünden nicht tilgen. Und das 4., das am tiefsten schneidet, ist die Befleckung, selbst was der Geist in uns wirkt, wird durch unsere Hände unrein. Der Satz schließt mit einem Bild, das einer Hinrichtung gleichkommt, unsere Werke können die Strenge des göttlichen Gerichts nicht ertragen. Wer diesen Satz verstanden hat, hat den Kern der Reformation verstanden. Wer ihn nicht verstanden hat, mag ein frommer Mensch sein, aber das Evangelium hat er noch nicht begriffen. Denn das Evangelium beginnt nicht mit der Aufforderung, etwas zu tun. Es beginnt mit der Nachricht, dass alles schon getan ist. Die biblischen Grundlagen. Der erste Zeuge, den die Schrift zu dieser Frage aufruft, ist Elihu, der junge Mann, der im Buch Hiob das Wort ergreift, nachdem die 3 Freunde mit ihrer Weisheit am Ende sind. Elihu stellt eine doppelte Frage, deren beide Hälften zusammengenommen das ganze Gebäude menschlichen Verdienstes zum Einsturz bringen, wenn du sündigst, was tust du ihm damit, und wenn deine Missetaten zahlreich sind, was schadest du ihm? Wenn du aber fromm bist, was gibst du ihm, oder was empfängt er von deiner Hand? Die erste Hälfte der Frage richtet den Blick auf die Sünde. Wer sündigt, meint Elihu, schadet nicht Gott. Er schadet sich selbst, er schadet seinen Nächsten, er betrübt den Heiligen Geist, aber Gottes Wesen bleibt unangetastet. Der Allmächtige ist nicht der Geschädigte, wenn ein Geschöpf fällt, wie der Ozean nicht ärmer wird, wenn ein Tropfen verdunstet, ehe er das Meer erreicht. Der Gedanke ist so fremd wie befreiend, Gott ist nicht der verletzte Partner in einem Vertrag, der nun auf Genugtuung wartet. Er ist der Richter, dessen Gerechtigkeit verletzt wurde, aber dessen Herrlichkeit durch keine menschliche Bosheit geschmälert werden kann. Die zweite Hälfte der Frage kehrt den Spieß um. Wenn deine Sünde Gott nicht schadet, nützt ihm dann deine Frömmigkeit? Kannst du Gott etwas geben, was er nicht schon besesse? Elihu erwartet keine Antwort, denn die Antwort liegt in der Frage selbst. Ein Geschöpf, das nichts besitzt, was es nicht empfangen hätte, kann dem Schöpfer nichts geben, was den Schöpfer reicher machte. Die Kategorie des Verdienstes, die im Verhältnis zwischen Menschen ihren Platz haben mag, zerbricht an der Schwelle zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Apostel Paulus greift Elihus Frage auf und führt sie im Römerbrief zu ihrem äußersten Punkt. Am Ende des 11. Kapitels, nachdem er die Tiefen der Erwählung und die Weite der göttlichen Barmherzigkeit ausgelotet hat, bricht er in einen Ruf aus, der zugleich Lobpreis und Argument ist, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde vergolten werden? Das letzte Glied dieser Kette ist das Entscheidende. Paulus verwendet das Bild des Handels, genauer, der Vorauszahlung. Ein Mann gibt einem anderen eine Anzahlung. Der Empfänger wird zum Schuldner, er muss die Anzahlung zurückerstatten oder durch eine entsprechende Leistung ausgleichen. Paulus fragt, wer hat Gott jemals in diese Lage versetzt? Wer hat Gott je zum Schuldner gemacht? Die erwartete Antwort ist niemand, und der Grund, den Paulus unmittelbar anschließt, ist einer der umfassendsten Sätze der Schrift, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Die Präpositionen sind mit Bedacht gewählt. Von ihm, alles, was existiert, hat seinen Ursprung in Gott, auch die Kraft, mit der wir gehorchen, auch der Wille, der sich zum Gehorsam entschließt. Durch ihn, alles, was geschieht, wird durch seine erhaltende Macht getragen, auch der Atemzug, in dem wir ein gutes Werk vollbringen. Zu ihm, alles zielt auf seine Verherrlichung, auch unsere Werke, die ihm nichts hinzufügen, was er nicht schon besesse. Ein Fluss kann dem Meer nichts geben, was das Meer nicht schon enthielte, denn der Fluss ist selbst aus dem Meer aufgestiegen, als Regen auf die Berge gefallen und als Wasser zum Meer zurückgekehrt. So kann der Mensch Gott nichts geben, was nicht schon von Gott gekommen wäre. Der Kreislauf ist geschlossen und jeder Anspruch auf Verdienst erstickt, ehe er geboren ist. Derselbe Apostel spitzt den Gedanken im 4. Kapitel des Römerbriefs mit juristischer Schärfe zu, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Das Wort für Lohn ist im Griechischen Mistos, der Arbeitslohn, der verdiente Ertrag der eigenen Mühe. Das Wort für Pflicht ist Opheima, die Schuld, die rechtliche Verpflichtung, das, was ein Vertragspartner dem anderen schuldet. Paulus argumentiert mit der Klarheit eines Anwalts. Entweder das Heil ist Lohn für geleistete Arbeit, dann steht Gott in der Schuld des Menschen, und der Mensch könnte am jüngsten Tag vor Gottes Thron treten und seinen Anspruch einklagen. Oder das Heil ist Gnade, dann ist jeder Gedanke an Verdienst ausgeschlossen. Beides kann nicht zugleich wahr sein. Wo Verdienst ist, hört Gnade auf. Wo Gnade ist, hat Verdienst keinen Raum. Ein Kaufmann, der seine Ware verkauft und den Kaufpreis empfängt, würde sich nicht bedanken. Er hat bekommen, was ihm zusteht. So würde Gott, wenn unsere Werke das Heil verdienten, kein barmherziger Vater sein, der schenkt, sondern ein redlicher Vertragspartner, der zahlt. Paulus verwirft diesen Gedanken mit der ganzen Autorität des Apostels. Im Epheserbrief fasst er dieselbe Wahrheit in Worte, die zum Herzstück der Reformation geworden sind, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Jedes Wort in diesem Satz hat Gewicht. Aus Gnade, der einzige Ursprung des Heils. Durch Glauben, das einzige Mittel, es zu empfangen. Nicht aus euch, der Ausschluss jeder menschlichen Mitwirkung. Gottes Gabe, die Betonung, dass selbst der Glaube, mit dem wir empfangen, geschenkt ist. Nicht aus Werken, die Wiederholung, als fürchte Paulus, wir könnten es beim ersten Mal überhört haben. Damit sich nicht jemand rühme, das Ziel des Ganzen. Gott hat die Errettung so eingerichtet, dass jeder selbst drum ausgeschlossen ist. Nicht teilweise. Nicht größtenteils. Gänzlich. Wenn unsere Werke auch nur den geringsten Beitrag zu unserer Errettung leisteten, gäbe es etwas, dessen wir uns rühmen könnten. Aber es gibt nichts. Die Errettung ist ganz aus Gnade, oder sie ist nicht aus Gnade. Sie ist ganz Gottes Gabe, oder sie ist nicht Gottes Gabe. Der Apostel schreibt an Titus mit derselben Unmissverständlichkeit, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Die Werke der Gerechtigkeit, die Paulus hier ausschließt, sind nicht die Werke des Gesetzes, die der unbekehrte Mensch aus eigener Kraft zu tun versucht. Es sind die Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, Werke, die ein wiedergeborener Christ aus Glauben vollbringt. Selbst diese Werke, die wirklich gut sind und vom Geist gewirkt sind und Gott wohlgefallen, selbst sie sind nicht der Grund unserer Errettung. Der Grund ist ein einziger, Gottes Barmherzigkeit. Das Bad der Wiedergeburt, die Erneuerung im Heiligen Geist, die Rechtfertigung durch seine Gnade, die Hoffnung des ewigen Lebens, alles fließt aus derselben Quelle, und die Quelle heißt nicht Verdienst, sondern Erbarmen. Der Prophet Daniel zeigt, wie diese Wahrheit im Gebet Gestalt annimmt. Daniel war ein Mann, an dessen Lebenswandel Menschen nichts auszusetzen fanden. Die neidischen Beamten am persischen Hof, die ihn zu Fall bringen wollten, mussten zugeben, dass sie keinen Grund zur Anklage finden konnten, es wäre denn in der Sache seines Gottes. Und doch, als Daniel betet, tut er es nicht im Vertrauen auf diese untadelige Lebensführung, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel kannte den Unterschied zwischen der Gerechtigkeit, die Menschen sehen, und der Gerechtigkeit, die vor Gott besteht. Vor Menschen mochte er untadelig sein. Vor Gott warf er sich nieder auf das Einzige, was trägt, die Barmherzigkeit. Unser Herr selbst schließlich gibt das Bild, das alle menschlichen Ansprüche auf Verdienst zerschlägt und zugleich die Haltung lehrt, die dem Evangelium entspricht, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Der Knecht, der den ganzen Tag gepflügt hat, hat nur seine Pflicht getan. Sein Herr schuldet ihm keinen Dank, geschweige denn eine Belohnung, die über den Tagelohn hinausginge. Jesus sagt nicht, wenn ihr gesündigt habt, sprecht, wir sind unnütze Knechte. Er sagt, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Der bestmögliche Fall. Der stärkste denkbare Gehorsam. Der Christ, der jeden Befehl Gottes befolgt hätte, ohne eine einzige Unterlassung, ohne eine einzige Übertretung. Selbst dieser Christ soll sprechen, ich bin ein unnützer Knecht. Ich habe nur meine Pflicht getan. Wenn der bestmögliche Gehorsam kein Verdienst schafft, was schafft dann unser wirklicher, unvollkommener, von Versagen durchsetzter Gehorsam? Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Versammlung verfasste diesen Abschnitt mit dem Konzil von Trient vor Augen. In seiner sechsten Sitzung, im Januar 1547, hatte das Konzil feierlich erklärt, wer sagt, dass die guten Werke des gerechtfertigten Menschen die Gaben Gottes seien, oder dass diese guten Werke es nicht verdienen, das ewige Leben zu erlangen, der sei mit dem Anathema belegt. Es war nicht die grobe Karikatur des Ablasskrämers, die Tetzel und seinesgleichen, die die Väter widerlegen wollten. Es war die sorgfältig formulierte, von den besten Theologen Roms verteidigte Lehre, das Verdienst der Werke sei eine wirkliche, wenn auch dem Verdienst Christi untergeordnete Ursache des Heils. Die Väter antworteten nicht mit einem Anathema. Sie antworteten mit einer Analyse dessen, was ein Geschöpf vor Gott verdienen kann, und ihre Analyse kommt zu dem Schluss, nichts. Der Bekenntnissatz entfaltet vier Argumente, jedes für sich genügend, um die Möglichkeit menschlichen Verdienstes auszuschließen, und alle vier zusammen eine Mauer, an der jeder Anspruch zerschellt. Das erste ist das Missverhältnis. Zwischen dem Gehorsam eines Christenlebens und der Herrlichkeit, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, klafft ein Abgrund. Paulus nennt diese Herrlichkeit ein Gewicht an Herrlichkeit, Barus Dox, eine Last, die jede irdische Waage sprengen würde. Auf der einen Schale liegen 60, 70 Jahre Gehorsam, durchsetzt mit tausendfachem Versagen. Auf der anderen Schale liegt eine ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Kein vernünftiger Mensch würde behaupten, die erste Schale wiege die zweite auf. Der Knecht, Der einen Tag gepflügt hat, verdient einen Tagelohn. Aber er verdient nicht das Gut seines Herrn. Und das ewige Leben ist nicht der Tagelohn. Es ist das Erbe des Sohnes, das Söhnen und Töchtern geschenkt wird, nicht Knechten ausgezahlt. Das zweite greift tiefer. Es betrifft nicht den Wert der Gabe, sondern das Wesen des Gebers. Zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf besteht eine unendliche Entfernung. Nicht räumlich, sondern seinsmäßig. Gott ist der, der in sich selbst vollkommen ist und nichts bedarf. Das Geschöpf ist der, der alles, was es ist und hat, von Gott empfängt und ihm nichts geben kann, was er nicht schon besesse. Elihus Frage steht im Hintergrund: Was gibst du ihm, oder was empfängt er von deiner Hand? Die Antwort ist nichts. Unsere Sünde schadet Gott nicht. Unsere Gerechtigkeit nützt ihm nicht. Ein Vater freut sich über das Bild, das sein Kind ihm malt. Aber er weiß, dass er dem Kind die Farben, das Papier und die Hände geschenkt hat, die den Stift halten. Das Bild fügt seinem Reichtum nichts hinzu. Das dritte wendet sich dem Problem der Schuld zu. Selbst wenn unsere gegenwärtigen Werke vollkommen wären, und sie sind es nicht, könnten sie die Schuld vergangener Sünden nicht tilgen. Der Knecht, der heute dient, leistet nur, was er heute schuldet. Er kann die heutige Pflichterfüllung nicht rückwirkend auf das Konto gestriger Versäumnisse buchen. Jeder neue Tag bringt neue Verfehlungen, und die Schuld wächst schneller, als der fähigste Schuldner sie abtragen könnte. Der Mensch, der dies begreift, hört auf, mit Gott abzurechnen, und fängt an, um Gnade zu flehen. Das vierte ist das persönlichste und schneidet am tiefsten. Selbst die Werke, die der Heilige Geist im Gläubigen wirkt, werden, indem sie durch den Gläubigen als Werkzeug vollbracht werden, von der Schwachheit und Sünde befleckt, die noch in ihm wohnt. Das Gebet, das der Geist im Herzen entzündet, steigt durch einen Schornstein auf, der noch russig ist von der einwohnenden Sünde. Die Liebe, die der Geist pflanzt, wächst in einem Boden, der noch von den Wurzeln der Eigenliebe durchzogen ist. Der Geist wirkt nichts Beflecktes. Aber das Werkzeug, durch das er wirkt, ist befleckt, und dieser Makel haftet an dem Werk. Wie klares Wasser, das durch ein rostiges Rohr fließt, den Geschmack des Rostes annimmt, so nehmen die guten Werke, die der Geist wirkt, den Makel des gefallenen Gefäßes an. Darum können sie die Strenge des göttlichen Gerichts nicht ertragen. Die Väter sprechen hier nicht akademisch. Sie sprechen seelsorgerlich. Sie wissen, dass das menschliche Herz einen Grund braucht, um vor Gott zu stehen, und sie nehmen ihm jeden Grund außer einem einzigen. Sie lassen keine Hintertür offen, durch die das Verdienst sich wieder einschleichen könnte. Sie schließen das Verdienst aus wegen des Missverhältnisses zwischen Werk und Lohn, wegen der Unmöglichkeit, Gott zu bereichern, wegen der ungetilgten Schuld der Vergangenheit und wegen der Befleckung selbst der besten Werke. Was übrig bleibt, ist ein Mensch, der vor Gott steht mit leeren Händen und nichts vorzuweisen hat als das, was ein anderer für ihn getan hat. Und wer so vor Gott steht, steht richtig. Theologische Tiefe. Calvin behandelt den Begriff des Verdienstes mit einer Schärfe, die noch heute ins Herz trifft. Das Wort Verdienst, so Calvin, setzt voraus, dass ein Geschöpf Gott zum Schuldner machen kann, und diese Voraussetzung grenzt nicht nur an Irrtum, sie grenzt an Lästerung. Der Mensch, der meint, Gott schulde ihm etwas, hat die erste Lektion des Glaubens nicht gelernt, dass alles, was er ist und hat, Geschenk ist. Das bloße Dasein, der Atem, der Wille, die Fähigkeit, auch nur einen guten Gedanken zu fassen, all dies ist Gabe, und der Empfänger einer Gabe kann dem Geber nicht schenken, was diesen verpflichtete. Wenn Gott darüber hinaus das ewige Leben schenkt, ist auch dies Gabe, nicht Lohn. Calvin vergleicht es mit einem Vater, der seinem Kind nach vollbrachter Arbeit eine Belohnung verspricht. Der Vater war zu nichts verpflichtet. Er hat die Belohnung freiwillig an die Arbeit geknüpft. Das Kind hat die Arbeit getan, aber es kann sich der Belohnung nicht rühmen, als hätte es sie verdient. Sie bleibt Geschenk der väterlichen Güte. Wenn die Schrift von Lohn spricht, spricht sie von einer Gabe, die Gott frei an den Gehorsam gebunden hat, nicht von einem Anspruch, den der Mensch vor Gott geltend machen könnte. Zwingli treibt diesen Gedanken von der Zürcher Kanzel aus in eine Tiefe, die das ganze Gebäude der Verdiensttheologie unterhüllt. Gott, so Zwingli, ist der einzig Wirkliche im letzten Sinne des Wortes. Alles Geschaffene hat sein Sein nur als geliehenes Sein, als Dasein, das in jedem Augenblick von der erhaltenden Hand Gottes abhängt. Ein Wesen, das sein ganzes Sein in jedem Atemzug von einem anderen empfängt, kann diesem anderen nichts geben, was es nicht gerade von ihm empfangen hätte. Der Gedanke des Verdienstes scheitert nicht erst an der Größe der Forderung Gottes oder an der Schwäche des Menschen. Er scheitert an der Schöpfungslehre. Der Mensch, der Gott durch seine Werke verpflichten will, gleicht einem Bettler, der dem König eine Münze schenkt, die er einen Augenblick zuvor aus der Hand des Königs empfangen hat und dann eine Quittung verlangt. Zwingli nennt dies nicht nur irrig, sondern lächerlich. Wer vor Gott mit Verdiensten rechnet, hat vergessen, wer Gott ist und wer er selbst. Turretin fasst die scholastischen Unterscheidungen mit reformierter Nüchternheit zusammen. Die mittelalterliche Theologie kannte zwei Arten des Verdienstes, das Meritum de Congruo, das halbe Verdienst, und das Meritum de Condigno, das volle Verdienst. Das Meritum de Congruo beruhte auf der bloßen Angemessenheit, es sei angemessen, dass Gott dem, der sein Bestes tut, die Gnade schenke. Das Meritum de Condigno beruhte auf strenger Gerechtigkeit, der im Stand der Gnade vollbrachte Gehorsam verdiene das ewige Leben wirklich. Turretin widerlegt beide. Das Meritum de Congruo scheitert am Wesen der Gnade, Gnade ist ihrem Begriff nach ungeschuldet, und was angemessen ist, mag billig sein, aber es ist nicht mehr ungeschuldet. Das Meritum de Condigno scheitert an der dreifachen Unmöglichkeit, die das Bekenntnis festhält, Missverhältnis zwischen Werk und Lohn, Unmöglichkeit, Gott zu bereichern, und Befleckung des Werkes durch das gefallene Werkzeug. Zu diesen drei fügt Turretin ein viertes Argument hinzu, das ihm besonders am Herzen liegt. Selbst wenn ein Mensch durch seine Werke etwas verdienen könnte, wären es nicht seine Werke. Der Geist wirkt sie, die Kraft kommt von außen, und der Mensch kann mit geliehenem Kapital keinen Anspruch auf den Gewinn erheben. Der einzige Beitrag des Menschen zu seinen guten Werken ist die Befleckung, die er ihnen beigemischt hat. Bullinger entfaltet die Frage von der Bundeslehre her, und darin liegt ein spezifisch zürcherischer Beitrag, der in den Westminster-Debatten widerhallte. Der Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, ist ein Gnadenbund. Die Gebote, die Gott gibt, folgen der Erlösung, sie gehen ihr nicht voraus. Bevor Gott am Sinai auch nur ein einziges Gebot erlässt, stellt er sich vor als der Gott, der sein Volk aus Ägypten geführt hat, aus dem Hause der Knechtschaft. Der Gehorsam, den er fordert, ist Antwort auf geschenkte Befreiung, nicht Bedingung für sie. Werke, die aus Dankbarkeit für bereits geschenkte Gnade getan werden, können nicht den Charakter von Verdiensten haben, denn was man aus Dankbarkeit tut, tut man nicht, um etwas zu erlangen, sondern weil man etwas bereits empfangen hat. Bullinger hält fest, dass der bloße Versuch, Gottes Gaben durch eigene Leistung vergelten zu wollen, den Bund verdirbt. Der Bund lebt vom Empfangen, nicht vom Bezahlen. Owen verfolgt die Frage von der seelsorgerlichen Seite. Er hat mehr Sterbende begleitet als die meisten seiner Zeitgenossen, und er weiß, worauf eine Seele im Angesicht des Todes tatsächlich vertraut. Auf dem Sterbebett, wenn das Leben wie ein Film vor dem inneren Auge abläuft und jede verpasste Gelegenheit, jedes harte Wort, jede unterlassene Liebe mit der Klarheit des letzten Augenblicks gesehen wird, da schmelzen die guten Werke dahin wie Schnee vor der Märzsonne. Der frömmste Christ, der je gelebt hat, sucht in der Sterbestunde nicht seine eigenen Werke zusammen, um sie Gott zu präsentieren. Er klammert sich an Christus und an Christus allein. Owen fragt, wenn die Werke in der Stunde der Wahrheit nicht tragen, warum sollten wir uns im Leben auf sie verlassen? Wenn sie im Angesicht des Todes keine Zuversicht geben, haben sie es im Leben auch nicht getan, sondern wir haben uns nur eingeredet, dass sie es täten. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, prüfe, worauf deine Hoffnung vor Gott tatsächlich ruht. Nicht das, was du im Glaubensbekenntnis aufsagst. Nicht das, was du in der Bibelstunde antworten würdest. Sondern das, woran dein Herz sich klammert, wenn du nachts wach liegst und die Gedanken kreisen. Viele bekennen mit dem Mund die Rechtfertigung allein aus Gnade und leben mit dem Herzen, als hinge Gottes Wohlgefallen doch irgendwie von ihrer Leistung ab. Sie sind unruhig, wenn sie wenig gebetet haben, und zufrieden, wenn die Gebetsliste abgehakt ist. Sie fühlen sich gottnah nach einem Tag, an dem sie nicht gesündigt haben, und fern nach einem Tag, an dem sie gestrauchelt sind. Diese Gefühle sind menschlich, aber sie verraten ein Herz, das die Lehre dieses Abschnitts noch nicht verdaut hat. Deine Annahme bei Gott hängt nicht an der Qualität deiner Andacht. Sie hängt an der Vollkommenheit Christi. Ein Tag, an dem du gefallen bist, ändert an deiner Rechtfertigung so wenig wie ein Tag, an dem du treu warst. Beide Tage sind bedeckt von demselben Blut und an beiden Tagen stehst du in derselben Gerechtigkeit vor Gott, der Gerechtigkeit Christi. Zweitens, höre auf, deine guten Werke zu zählen. Das fromme Herz neigt zur Buchführung. Die stillen Zeiten abgehakt, die guten Taten notiert, das gegebene Geld verbucht. Man führt ein Hauptbuch und hofft, am Ende des Tages einen Saldo vorweisen zu können. Aber der Gott, der die Haare auf deinem Haupt gezählt hat, braucht dich nicht als Buchhalter deiner eigenen Gerechtigkeit. Was du zählst, ist vor ihm befleckt, und was du als Gewinn verbuchst, ist vor ihm Schuld, die nur durch Christus gedeckt werden kann. Der Buchführer im Herzen ist ein Feind des Evangeliums. Er verwandelt jede Gabe in einen Handel, jede Gnade in einen Vertrag, jede freie Liebe in eine bezahlte Leistung. Erweise dich als Gegner dieses Buchführers. Lebe als ein Kind, das weiß, dass die Rechnung beglichen ist und das nun aus Freude dient, nicht aus Angst. Drittens, lass die Unvollkommenheit deiner Werke dich nicht lähmen. Es gibt eine falsche Demut, die sich hinter der Lehre dieses Abschnitts versteckt und sagt, meine Werke sind doch befleckt, also tue ich besser gar nichts. Aber das ist nicht Demut, das ist Trägheit im geistlichen Gewand. Der Geist wirkt nichts Schlechtes. Was aus ihm stammt, ist wirklich gut, wirklich wertvoll, wirklich Frucht, an der der Vater wohlgefallen hat, nicht weil sie vollkommen wäre, sondern weil sie sein eigenes Werk ist. Ein Kind, das aufhört zu malen, weil seine Bilder nicht so schön sind wie die eines großen Meisters, hat den Sinn des Malens nicht verstanden. Der Vater will die Bilder seines Kindes, nicht die eines fremden Künstlers. Dein himmlischer Vater will deine stümperhaften, aber aufrichtigen Werke, gewirkt von seinem Geist und dargebracht in Christus. Tu das Gute, das vor dir liegt, mit der Kraft, die Gott darreicht, und vertraue, dass er es annimmt, obwohl es befleckt ist. Viertens, durchschaue den heimlichen Handel, den dein Herz mit Gott zu treiben sucht. Das gefallene Herz ist ein Kaufmann, und es bleibt auch nach der Wiedergeburt einer. Es flüstert dir zu, wenn du heute geduldig bist, wird Gott dich segnen. Wenn du deinem Feind vergibst, wird Gott dir deine Sünden vergeben. Wenn du gibst, wird dir gegeben werden. An jedem dieser Sätze ist etwas Wahres, denn Gott hat verheißen, den Gehorsam zu segnen. Aber die Logik, die das Kaufmannsherz daraus zieht, ist falsch. Es schließt vom Segen auf das Verdienst, von der Verheißung auf den Anspruch, von der Gabe auf den Lohn. Gott segnet den Gehorsam, aber der Gehorsam erkauft den Segen nicht. Gott vergibt dem, der vergibt, aber das Vergeben verdient die Vergebung nicht. Der Kaufmann verwechselt die freie Gabe mit dem verdienten Lohn, und dieser Fehler ist tödlich. Wenn du die Stimme des Kaufmanns in deinem Inneren hörst, antworte mit Paulus, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Fünftens, entdecke die tiefe Freiheit, die darin liegt, nichts verdienen zu können. Wer nichts verdienen kann, kann auch nichts verlieren. Wer auf dem Markt der Verdienste nichts zu bieten hat, den kann der Markt nicht enttäuschen. Der Christ, der weiß, dass er vor Gott nichts vorzuweisen hat als Christus, gerät nicht in Panik, wenn seine Werke ihn anklagen. Er lässt die Anklage zu, gibt ihr Recht und zeigt dann auf Christus. Er spricht, ja, meine Werke sind befleckt, meine Gebete sind zerstreut, meine Liebe ist lau. Aber Christus ist vollkommen, sein Gebet ist unablässig, seine Liebe ist feurig. Und ich bin in ihm. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Die Knechte müssen leisten, und wenn sie versagen, ist ihre Stellung gefährdet. Die Kinder sind geliebt, und ihre Stellung hängt an der Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters aber ist ewig, unverbrüchlich und in Christus ein für allemal besiegelt. Sechstens, lass die Wahrheit dieses Abschnitts deine Demut vertiefen und deine Dankbarkeit entflammen. Die Einsicht, dass unsere Werke nichts verdienen können, bewirkt eine doppelte Bewegung der Seele, nach innen Demut, nach außen Dankbarkeit. Demut, weil jeder Grund zum Selbstruhm entfällt. Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Dankbarkeit, weil alles, was du hast, Gnade ist, der Atem, der Schlaf, das Brot, die Gemeinschaft der Heiligen, das gehörte Wort, das geschenkte Leben. Wer meint, er habe alles durch eigene Leistung erworben, bleibt undankbar. Wer aber weiß, dass er alles aus der Hand des Gebers empfängt, bis auf den letzten Bissen Brot, ist wahrhaft dankbar. Der fünfte Abschnitt macht aus stolzen Schuldnern dankbare Empfänger. Und ein dankbarer Empfänger ist ein fröhlicher Christ. Gebet. Herr, du Gott, der du im Himmel thronst und vor dessen Heiligkeit selbst die Seraphim ihre Angesichter bedecken, wir kommen vor dich mit leeren Händen. Wir haben versucht, dir etwas zu bringen, ein gutes Werk, ein frommes Gebet, ein abgetötetes Verlangen, und wir haben gemeint, du würdest es annehmen und uns als gerecht anerkennen. Aber dein Wort hat uns gezeigt, dass unsere besten Werke befleckt sind, dass sie die Strenge deines Gerichts nicht ertragen können und dass wir, selbst wenn wir alles getan hätten, nur unsere Pflicht erfüllt hätten und unnütze Knechte wären. Wir danken dir, dass du uns nicht nach dem Mess unserer Werke richtest. Wir danken dir, dass ein anderer für uns eingetreten ist, der in allem gehorsam war, der dich geliebt hat mit ungeteiltem Herzen und der sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele. Christus allein hat das Gesetz erfüllt. Christus allein hat den Lohn verdient. Christus allein hat die Schuld unserer Sünden bezahlt und in ihm haben wir Frieden mit dir. Lehre uns, in dieser Wahrheit zu ruhen. Bewahre uns vor dem Kaufmann in unseren Herzen, der immer wieder zu handeln beginnt und dir unsere Werke als Anzahlung präsentieren will. Schenke uns den Frieden, der weiß, dass die Rechnung beglichen ist, und befreie uns von der ruhelosen Angst, wir müssten durch unsere eigene Treue ergänzen, was Christi Treue etwa unvollendet gelassen hätte. Lass uns aus der Dankbarkeit heraus dienen, mit frohem Herzen, mit leichten Händen, mit der Freude von Kindern, die ihrem Vater eine Freude machen wollen, nicht um seinen Zorn zu besänftigen, sondern um seiner Liebe zu antworten. Herr, wir sehnen uns nach dem Tag, an dem unsere Werke nicht mehr befleckt sein werden, an dem der Geist in uns wohnen wird, ohne dass die Sünde ihm widerstrebt, an dem wir dich lieben werden mit reinem Herzen und dir dienen mit ungeteilter Seele. Bis dahin erhalte uns in der Demut. Erhalte uns im Glauben. Erhalte uns in Christus und in ihm allein. Amen.